Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Während wir die Segnung hatten, sagte Michi: Mikaja, willst du auch was sagen? Und er hat dann nichts gesagt. Es hat es aber mal gegeben. Es war in den 80er Jahren in Deutschland. Da wurde ein Kleinkind, so wie hier heute Morgen, gesegnet, 3-4 Monate alt. Und auf einmal fing das Kind an zu sprechen. Auf Deutsch. Er hat ein paar Worte geredet, wie groß Gott ist, dann ein paar Prophezeiungen gesagt und zum Schluss gesagt, dass Jesus bald wiederkommen wird. Wer mir das erzählt hat, ist Pastor Weinert. Er hat das mir persönlich gesagt. Er ist schon im Himmel, aber ich kenne den Mann. Der neigte nicht zur Übertreibung. Er war persönlich derjenige, der die Kinder gesegnet hat, der in der Situation vor Ort war. Das gibt es auch. Also vielleicht solltest du doch noch mal fragen, jedes Mal fragen, Michi, wenn ihr die Kinder segnet. Wer an diesem Dienst, den ich tue, Interesse hat, kann gerne meinen Infobrief bestellen. Der kommt kostenlos zu euch, dann 4-mal im Jahr per E-Mail. Und wer keinen Computer hat, kann das auch per Post bekommen. Meldet euch nach dem Gottesdienst bei mir, falls ihr daran Interesse habt. Gut, ich habe euch nur einen Vers mitgebracht. Heute reden wir über Küssen. Okay, also einige regen sich jetzt, die sonst nicht regen in der Gemeinde, das ist schon mal fantastisch. Wir lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 16, Vers 16. Der Apostel Paulus schreibt der Gemeinde zu Rom einen Rat, was sie tun sollen. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Also, als ihr heute Mittag in die Gemeinde hineingekommen seid, seid ihr da mit einem Kuss begrüßt worden? Blessings. Ha. Also sind wir doch nicht so biblisch. Steht ja sehr klar da geschrieben, wie wir einander grüßen sollen. Natürlich kommt das vor, hier sind ja auch ein paar Omas in der Gemeinde, die ihre Enkel dann zum Gottesdienst sehen. Da gibt es dann schon mal einen Schmatzer. Aber wir können feststellen, wir sind dann doch als Hob nicht ganz so biblisch drauf. Und unser Begrüßungsteam muss dann noch ein bisschen, noch ein extra Seminar kriegen, oder? Ja, ich bin ja viel unterwegs und es ist also sehr interessant, dass Grüßen wichtig ist in anderen Kulturen. Also so kurz, hi, das geht nicht. Häufig begegnen sich Menschen und dann wird also erstmal gefragt, wie geht's denn zu Hause und deinen Eltern und deinen Kindern. Und das sind ganz wichtige Rituale in solchen Gesellschaften. In Kambodscha begrüßen sich die Leute mit so dieser asiatischen Verbeugung, aber es ist noch komplizierter. Wenn man die Hände hier zum Kinn führt, dann bedeutet das, wir sind auf demselben gesellschaftlichen Level. Sagen wir mal, wir sind in der Schule und die Lehrer begrüßen sich untereinander. Es geht dann so. Wenn aber jetzt der Schuldirektor ins Zimmer kommt, dann begrüßen die sich so. Ja, der über uns steht. Und wenn die Lehrerin ins Klassenzimmer geht und die Kinder begrüßt, dann macht sie das so, dann sind die Hände weiter unten. Das heißt, um dort alleine das Begrüßungsritual hinzukriegen in Kambodscha, musst du schon ein bisschen mehr Wissen haben. Papua-Neuguinea, in der Provinz Fischhafen, schütteln sich die Leute die Hände. Und wenn die Hände dann abgezogen werden, benutzt man mit dem Daumen und dem Mittelfinger oder Zeigefinger den Finger des anderen, um zu schnipsen. Ja, das schnipst die ganze Zeit dort, wenn die Leute sich begrüßen. In Brasilien war ich jetzt schon ein paar Mal und je mehr ich die Leute da kennenlerne, desto zutraulicher werden die auch. Und dort reicht man sich auch die Hand und dann klopft man den Männern auf den Bauch. Ja, ist natürlich peinlich, wenn da auch was ist, worauf man klopfen kann. Bei mir leider auch. Aber das ist so gang und gäbe unter Männern in Brasilien. Jemand hat ja gesagt, stimmt. Okay. In Indien ist ja der Hinduismus weit verbreitet mit seinen Millionen Göttern. Und die Leute machen auch diese Verbeugung und sagen Namaste. Das machen die Christen aber nicht. Und ihr macht das bitte auch nicht. Die Christen sagen Jamesi, das bedeutet Preis dem Herrn. Weil Namaste ein Akt der Anbetung ist. Das bedeutet, ich grüße die Götter in dir. Namaste. Und das wollen die Christen dort nicht tun. Und im Orient wird halt viel geküsst. Im Mittleren Osten. Ich kriege jetzt einen Schwiegersohn aus dem Libanon. Und wir waren letztes Jahr dort und haben Verlobung gefeiert. Wir haben 3 Tage im Reigen getanzt. Ich sage euch was. Ich wurde geküsst von wildfremden Menschen. 3 Mal. Jedes Mal eine Umarmung und dann. Andere Länder, andere Sitten. Das ist für uns Norddeutsche ein bisschen fremd, oder? Wir sagen Moin. Da ist eigentlich alles drin. Ich war in Ostfriesland auf der Kanzel und ich dachte, mache ich jetzt hier so wie die Einheimischen, habe ich als erstes Moin Moin gesagt, wurde nach der Predigt vom Ältesten zur Seite gezogen und der sagte zu mir, das geht gar nicht hier. Moin Moin ist ein Sappelkopf. Einmal Moin reicht. Schleswig-Holstein. Die Leute sagen, und? Und die Antwort ist, jo. Das ist ein ganzer Satz. Steckt alles drin. Na, in Finnland geht das gar nicht. In Finnland sagt man nicht guten Morgen oder guten Tag. Das bedeutet, mir will jemand ein Gespräch aufzwingen. Ja, wirklich. Ich gehe morgens zur Bushaltestelle, ich habe einen Schreibtisch in unserem Missionsbüro, fahre ich mit dem Bus hin, da sind 5 Leute an der Bushaltestelle. Wir sind alle Nachbarn. Keiner sagt guten Morgen. Nicht einer. Wenn der einer guten Morgen sagt, davor gibt es 2 Theorien. Entweder ist ein Tourist, der weiß nicht, wie man sich hier verhält, oder der ist noch besoffen vom Vortag und redet immer noch. Aber ein normaler Finne sagt nicht guten Morgen. Auf keinen Fall. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ich hatte als Kind solch eine Frisur mit vielen Wirbeln, habe ich heute noch. Aber wenn wir Familientreffen hatten, waren da meine Tanten. Und die haben uns auch immer geküsst. Das war unangenehm. Und dann haben die die Meinung gehabt, man müsste die Wirbel auf meinem Kopf mit viel Spucke dann irgendwie zurechtbiegen. Das, vor diesen Begrüßungsritualen hat mir gegraut als Kind. Das war schlimm. Gut, also kommen wir kurz zur Lehre über das Küssen in der Bibel. In der Bibel wird sehr viel geküsst, aber die wenigsten Küsse sind erotischer Natur. Die meisten Küsse haben andere Anlässe und auch Bedeutung. Also, es wird beim Abschied geküsst in der Bibel, zum Beispiel im Buch Ruth. Dann gab es ja Völker dort, die sich Götzen gemacht hatten aus Holz oder Metall und diese Götzen wurden förmlich abgeknutscht. Ja, es war ein Zeichen von Götzenanbetung, das Küssen. Dann ist das Küssen ein Ausdruck von Unterwerfung, dass Leute einem Herrscher zum Beispiel die Füße geküsst haben. Das ist ein Zeichen der Ergebung und des Gehorsams. Der Herrscher kann aber auf der anderen Seite auch Küsse verteilen, um damit die Gunst auszudrücken. Zum Beispiel, als der Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab, da war er schon Kanzler von Ägypten, da küsste er sie als Zeichen, dass er sie angenommen hat. Dann gibt es Küsse in der Bibel, die haben eine versiegelnde oder abschließende Funktion. Zum Beispiel wird der David von Samuel zum König über Juda gesalbt. Und zum Abschluss dieser Zeremonie mit Salböl, da küsst er ihn auch noch. Damit war ausgedrückt, so jetzt ist das hier abgeschlossen. Und diese Tradition ist doch tatsächlich bis zu uns in den Westen gekommen, wo wir vor dem Traualtar den Kuss haben. Der Kuss vorm Traualtar, das ist jetzt nicht ein Zeichen der Zuneigung von Mann oder Frau, sondern er besiegelt das, was dort vorher gerade versprochen wurde. Ja. Dann gibt es natürlich auch in der Ehe Küsse in der Bibel. In der Bibel, haltet euch fest, es gibt ein erotisches Buch in der Bibel. Das heißt das Hohelied. Und egal in welche Richtung du das deuten willst, das bleibt ein Lied, wo die Liebe zwischen Ehemann und Ehefrau gefeiert und besungen wird. Ja. Und da wird also sehr viel geküsst im Hohelied. Das ist gut. Wenn das Einzige ist, was ihr von dieser Predigt mitnehmt, dann sage ich euch, wenn ihr verheiratet seid, küsst euch. Küsst euch viel. Das ist gut. Ist gesund. Ist auch gesund, weil beim Küssen mindestens 25 unterschiedliche Muskelgruppen bewegt werden. Und ist also auch für die Kopfdurchblutung von daher einen guten Effekt hat. Jesus wurde geküsst, unterschiedlichen Begebenheiten, seine Füße wurden geküsst. Es heißt von Jesus, er herzte die Kinder. Diese Zuneigung, die Jesus für Kinder hatte, wird er sicherlich auch körperlich ausgedrückt haben, wird sie umarmt haben. Da war also sehr viel Kontakt. Das ist auch etwas, was wir Deutsche im Ausland lernen müssen, dass Menschen halt in anderen Ländern tatsächlich mehr Kontakt haben, dass sie nichts dagegen haben, sich zu umarmen und so weiter. Und als letztes haben wir dieses Grüßen per Kuss, 4-mal bei Paulus und auch einmal im Petrusbrief. Gut, was machen wir jetzt? Sagen wir ja, das sagt die Bibel, das ist Gottes Wort. Jetzt knutschen wir oder wie machen wir das? Was können wir jetzt mit diesem Vers anfangen? Also, es ist wichtig, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, verstehen, dass es dort absolute Aussagen gibt. Bedingungslose Aussagen. Was da steht, das gilt für alle Zeit, für alle Menschen. Und dann gibt es bedingte Aussagen oder relative Aussagen in der Bibel. Eine absolute Aussage ist, dass jeder Mensch ein Sünder ist, Römer 3. Oder dass Gott die Welt liebt, Johannes 3. Das ist immer gültig, das ist für jeden Menschen gültig, durch alle Zeiten. Das sind absolute Aussagen. Gibt es relative Aussagen in der Bibel? Ja, gibt es. Oh wei, Ulf, jetzt musst du vorsichtig sein. Denn wir wollen ja nicht das Wort Gottes für ungültig erklären oder das Wort Gottes der Interpretation eines Menschen unterordnen. Das würde bedeuten, dass wir unseren Verstand über die Bibel legen und das hat immer zu schlechten Konsequenzen geführt. Wir sagen, dass es relative Aussagen in der Bibel gibt, weil Jesus das so gehandhabt hat und weil viele dieser relativen Aussagen in der Bibel bereits relativiert werden. Zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 11, wird dir erzählt, dass du keine Schweinekoteletts essen darfst. Wusstest du das? Kein Schwein. Krabbencocktail. Krebssuppen. Auch nicht erlaubt. Vor 4 Wochen habe ich zum ersten Mal Eidechse gegessen. In Brasilien. Schmeckt gut Eidechse, kann ich nur sagen. Als Parmesanersatz haben wir die da über die Spaghettis gestreuselt. Yes, auch nicht erlaubt nach dritten Buch Mose 11. Und jetzt geht Jesus daran, Markus Kapitel 7, da erklärt der Herr Jesus alle Speisen für rein. Versteht ihr? Es gibt da eine Aussage im Alten Testament und die ist im Neuen Testament nicht mehr gültig. Im Alten Testament gibt es viele Kapitel, seitenweise, buchweise, auch im dritten Buch Mose, auch im fünften Buch Mose, über Tieropfer. Welches Tieropfer man wann bringen muss, welches Tier zu welcher Sünde passt und so weiter. Opfern wir noch Tiere als Christen? Das tun wir nicht. Weil im Hebräerbrief diese ganzen Opfer relativiert werden. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus ein für alle Mal gestorben ist und ein vollkommenes Opfer Gott dargebracht hat, als er am Kreuz für uns starb. Ja. Und stellt euch mal vor, ich habe was ausgefressen und habe solche Gewissensbisse und sage dann letzten Endes, Gott, ich gebe dir jetzt mein Meerschweinchen. Ja. Das ist mein Liebstes, das gebe ich dir. Das würde doch bedeuten, das Opfer, das Christus bezahlt hat, reicht nicht. Es muss auch noch mein Meerschweinchen dazukommen. Und das geht nicht. Ja, also auch diese Aussagen haben nicht mehr absolute Bedeutung. Wir sind keine Fundamentalisten. Wir nehmen nicht alles wörtlich in der Bibel, weil das zu ganz großen Unfällen führt und weil Leute leider auch in Extreme abgleiten. Wovon wir Abstand nehmen, was relative Aussagen sind für uns heutzutage, ist eigentlich alles, was grob körperlich ist. So beschneiden wir keine Babys, wie die Juden es tun. Das tun wir auch, weil im Galaterbrief, also im Neuen Testament, diese Beschneidung unter Kindern als geistlich wertlos ausgelegt wird von dem Apostel Paulus. Andere starke, physische, gewaltbereite Dinge lehnen wir ab aufgrund der Bergpredigt. Es steht zwar im Alten Testament, dass Ehebrecher gesteinigt werden sollen außerhalb des Lagers, aber es würde uns im Traum nicht einfallen, so etwas wörtlich auszulegen. Es gibt dann auch Bibelstellen, wisst ihr, das steht da einmal und darauf sollte man nicht zu lange rumreiten. Okay, es sollte schon eine Lehre sein, die sich auf etwas gründen kann, was sich wiederholt. Die Fußwaschung in Johannes 13 ist eine tolle Sache, was Jesus da gemacht hat. Die Lektion, die er dort gelehrt hat, ist einmalig. Aber wir waschen einander nicht die Füße in dem Ausmaß, wie wir das Abendmahl feiern, weil die Fußwaschung von der ersten Kirche als solches nicht als Tradition übernommen wurde. Die Aufgabe beim Lesen der Bibel ist also immer, dass wir lernen, bedingte von unbedingten Aussagen zu trennen. Also, der Vers bitte noch einmal. Römer 16, Vers 16. Wenn ihr das noch mal einblendet. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss. Können wir das jetzt so als einen relativen Satz abtun und sagen, das hat uns heute nichts mehr zu sagen? Nein, das können wir nicht. Geschwister, das ist immer noch Wort Gottes. Ja, und wir die Form, wie diese Zuneigung ausgedrückt wurde, der folgen wir nicht hier in der norddeutschen Flachebene. Aber die Aussage, die Paulus hier ganz klar macht, die ist für uns als Hobkirche wichtig. Sorry, ich kriege gerade einen Anruf, ich gehe mal kurz ran. Ihr könnt hier bleiben. Ja, ich bin's. Ja, du, okay, machen wir, ja, machen wir, okay, ja. Ja, wie geht's den Kindern? Ja, mir auch. Du, ich bin gerade bei der Arbeit hier. Ja, ich dich auch, okay, tschüss. Wer war dran? Mit wem habe ich telefoniert? Mit meiner Frau, hoffentlich, ja, richtig. Ich habe mit meiner Frau telefoniert. Habt ihr ihre Stimme gehört? Woher wisst ihr, dass ich mit meiner Frau telefoniert habe? Ihr habt eine Schlussfolgerung gemacht, aufgrund der Worte, die ich gesprochen habe. Ja? Als ich gesagt habe, ich dich auch, was hat sie da am anderen Ende zuerst gesagt? Ah, hoffentlich, ja, richtig. Ja. Guck mal, so müssen wir die Bibel lesen. Die Bibel ist ein Dialog, besonders die Briefe im Neuen Testament. Was dort geschrieben steht, das hat einen anderen Kommunikator am anderen Ende. Und eines ist ganz klar, jede Gemeinde im Neuen Testament war ein unheimlicher bunter Haufen. Die waren alle multiethnisch. Jede Gemeinde in der Bibel ist international. Also wenn einer kommt und sagt, er will das beweisen, das braucht man nicht beweisen, weil das völlig klar ist. Wir sind in jeder Gemeinde des Neuen Testaments, Philippi, Ephesus, Rom und so weiter, zwei große Gruppen, Juden, die Jesus nachfolgten, und Heiden, die Jesus als Herrn angenommen hatten. Und diese beiden Gruppen waren schon, also ich sag mal, wie Hund und Katz, ganz unterschiedlich, ganz andere Hintergründe. Dann hattest du Migranten, dann hattest du in einem Raum Frauen und Männer, das war revolutionär damals. Dann hattest du in einer Gemeinde Sklaven und deren Besitzer. Je mehr ich über diese Zustände rede, desto unmöglicher wird es uns, dass wir uns vorstellen können, dass all diese unterschiedlichen Leute unter ein Dach passen. Das taten sie aber. Also soziologisch gesehen war die Jesusbewegung die größte Revolution, die es jemals gegeben hat. Und dann sagt der Paulus im Kolosserbrief, wir sind alle eins in Christus, die Juden und die Griechen und die Skythen. Das waren Migranten, wir würden die vielleicht Gastarbeiter nennen, aus dem Süden vom heutigen Russland. Die kamen nach Griechenland, weil sie Arbeit suchten. Und Paulus nimmt die mit rein und wir wissen, okay, so muss das da ausgesehen haben, wenn er so einen Brief schreibt. Wir sehen diese eine Seite der Konversation und wir kriegen ein Bild davon, was Gemeinde Jesus bedeutet. Also, ich würde es einmal so ausdrücken, Römer 16, Vers 16. Wenn wir als Hobkirche zusammenkommen, dann sollen wir einander herzlich willkommen heißen. Und zwar jeder jeden. Jeder soll gegrüßt werden, jedem soll Wertschätzung gegenüber ausgedrückt werden. Nun, ihr macht das schon gut. Ja, wir haben ein Begrüßungsteam und wir bauen, haben selbst die Architektur hier so gestaltet, dass Menschen sich begegnen können. Das ist immer der Hintergrund. Aber das Wichtige ist, dass wir begreifen, der Gottesdienst ist nicht nur der Raum, wo ich Gott begegne, sondern wo ich anderen begegne. Ich war mal junger Pastor hier in Deutschland und da hatten wir ein Problem in der Kirche, die Leute fingen an zu reden, keiner wusste, was da passierte und letzten Endes wurde ich von den Ältesten gebeten, da mal für Klarheit zu sorgen. Was war passiert? Wir hatten eine ältere Schwester in der Gemeinde, ich erzähle es, weil alle Beteiligten schon lange im Himmel sind, die kam in die Gemeinde und hing ihren Mantel nicht an der Garderobe ab, wie alle anderen das taten, sondern knäuelte den so zusammen und tat den während des Gottesdienstes unter ihren Stuhl. Und die Leute sahen das, und es war natürlich ein Skandal in der kleinen Gemeinde, so ein Verhalten. Und ich war dann mal nachmittags bei ihr, Kaffee und Kuchen, und dann haben wir geredet. Und dann sagte sie zu mir, also lieber Pastor Ulf, ich mach das so. Ich muss nach der Predigt direkt rausgehen, sonst verliere ich den Segen, hat sie wortwörtlich gesagt. Sie sagte, man kann den Segen zerreden, wenn man mit Menschen spricht. Und das ist kein rechter Gottesdienst, Leute. Der Segen nimmt zu, wenn du mit Menschen sprichst. Okay? Du bist ein Segen für andere, wenn du mit ihnen redest. Und da geht dir nichts von der Predigt verloren. Ja. Also so eine Form der Frömmigkeit, die eigentlich menschenverachtend ist, die ist nicht biblisch. Die brauchen wir hier nicht. Wir brauchen eine Frömmigkeit, die Menschen zugewandt ist. Denn je mehr ich Gottes Kind bin und das umsetze und begreife, desto mehr bin ich Mensch. Ja, das gefällt den Leuten auch nicht. Da haben die Leute früher gesagt, da menschelt es noch. Habt ihr sowas schon mal gehört? Es menschelt noch. Aber das ist verkehrt, weil die Bibel vom Grundverständnis her ist es gut, Mensch zu sein. Es ist richtig gut, dass wir Menschen sind, weil wir in Gottes Ebenbild erschaffen sind und weil Jesus Mensch war. Mensch und Gott, da kann also nichts grundlegend verkehrt mit sein, damit, dass wir als Menschen geschaffen worden sind. Es ist aber auch wichtig, dass wir jetzt als Gemeinde nicht sagen, okay, wir haben den Begrüßungsdienst, die machen das, ich lasse mich hier in den Stuhl fallen, komme, was da wolle. Das reicht nicht. Du, das ist okay. Manchmal haben wir Tage, da sind wir einfach nur hier, um zu empfangen. Das ist okay. Gott segne dich dafür. Aber grundsätzlich ist es gut, wenn wir ein Auge haben für Leute. Ja, ein Auge haben für Menschen. So in so einem Saal, wenn der Gottesdienst vorbei ist. Wer steht alleine? Wo ist jemand, mit dem niemand redet? Ja, könnte ich kenne den doch gar nicht. Und dann sind wir schüchtern. Aber diesen Schritt zu gehen, ich glaube, das ist das, was Gott uns hier mit Römer 16 sagen möchte. Du musst nicht anfangen, jemanden zu küssen. Aber du kannst mal Moin sagen, das schaffst du. Ich war letztes Jahr in Spanien und habe dort unterrichtet. Und dann gab es Mittagessen. Ich war der Sechste, der sich das Essen dort nahm. Und vor mir waren 5 Bibelschüler, die haben sich an einen Tisch gesetzt. Da waren 5 Stühle. Der Tisch war voll. So, und dann waren da andere Tische mit freien Stühlen. Ich war der Sechste, ich nahm meinen Teller, setzte mich allein an einen Tisch. Prompt kam vom anderen Tisch ein junger Mann zu mir und setzte sich zu mir. Das war für ihn unhaltbar, dass ich dort alleine sitzen würde, während sie dort zu 5 sind. Es ist ein banales Beispiel, aber es zeigt die Haltung, die hier die Bibel widerspiegelt. Ja? Dass wir ein Auge für Menschen haben und dass wir uns auch darauf einlassen, Leute anzusprechen, die wir nicht kennen. Dadurch wächst Gemeinde. Ich mag das Wort Clique nicht, weil Clique hört sich sehr negativ an. Clique bedeutet aber auch, dass da alte Freundschaften sind. Und das ist gut. Clique ist in dem Sinne negativ, wo wir sagen, hier lassen wir keinen mehr rein. Das ist unser Kreis. Und das sollten wir aufbrechen. Und das ist halt auch eine Herausforderung in der Arbeit mit Kleingruppen und so weiter. Wir mögen es gerne gemütlich, wir mögen es gerne übersichtlich. Und wenn da neue Leute reinkommen, ist das immer mehr Arbeit, ist vielleicht ein bisschen ungemütlich. Aber die Bibel sagt, geht diesen Weg. Lebt Willkommenskultur als Gemeinde Jesu. In Lukas 4, Vers 40 bis 42 sehen wir etwas Erstaunliches im Dienst Jesu. Das habe ich noch nie kapiert, bis mir mal hier das Licht aufging. Ich lese aus Lukas 4, 40. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an unterschiedlichsten Krankheiten leidende hatten, dieselben zu Jesus. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Und dann heißt es weiter in Vers 42. Als es aber Tag geworden war, ging Jesus aus und begab sich an einen anderen Ort. Also, dieser Heilungsgottesdienst mit Jesus begann abends, als die Sonne unterging, und er hörte bei Sonnenaufgang auf. Und ich habe mich gefragt, warum hat Jesus sich da so eine lange Nacht gemacht? Er hätte doch sagen können, so, jetzt fangen wir hier unten rechts an und da oben auch, ihr seid, ah,
alle geheilt. Merkt ihr es? Habt ihr noch Schmerzen? Kann jemand wieder sehen? Okay, alle gesund. Danke. Petrus, komm, ich habe Hunger, wir gehen nach Hause. Das wäre ihm doch möglich gewesen, oder nicht? Natürlich. Das wäre ihm ein einfaches gewesen. Was ist dort passiert? Warum braucht Jesus eine ganze Nacht, um Menschen zu heilen? Weil jeder einzelne von ihnen zu ihm kam. Weil er jedem in die Augen sah. Weil er jedem fragte, wo tut's weh? Und weil er für jeden Einzelnen betete. Eine Begegnung mit Jesus. Ein Gott, der mich persönlich liebt. Halleluja. Jeder Einzelne. So sieht uns Christus. Er sieht dich aus der Masse heraus. Und er meint dich. Und er schenkt dir seine ganze Aufmerksamkeit. Ich schließe mit einem besonderen Kuss in der Bibel. Vielleicht der Kuss, der am unappetitlichsten war. Im ganzen Buch. Lukas 15, dort ist der verlorene Sohn. Ein junger Mann, der bei seinem Vater aufwuchs und so insgeheim hoffte, dass der Alte bald in die Kiste springt, weil der Lebensstil, den der Vater hatte, ihn überhaupt nicht interessierte. Viel zu langweilig, viel zu fromm. Und weil der Vater nicht starb, hat der Sohn dann irgendwann gesagt, kannst du mir nicht auszahlen und dann bin ich hier raus, bitte. Sehr verletzend, was dort passierte. Und der Sohn kriegt das Geld, nimmt Reis aus und er ist völlig unreif. Er weiß nicht, wie man lebt. Er weiß nicht, Menschen einzuschätzen. Er gerät an falsche Freunde. Das Geld ist verloren. Er kommt ganz unten an. Er wird Bodensatz der Gesellschaft, Schweinehirte. Da drehte sich den Juden beim Zuhören schon der Magen um. Er war Schweinehirte in einem fremden Land geworden. Und in dem Moment, da kommt er zu sich. Und auf einmal gehen ihm alle Lichter auf. Und er versteht, worum es im Leben geht. Ah, das ist ein Moment, oder? Wer den Moment mal hat, du, dann geht's aufwärts. Egal, wo du steckst, dann geht's aufwärts. Und jetzt sagt der Sohn zu sich, ich habe vor Gott und vor Menschen großes Unrecht begangen. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Ich kann da nicht mehr als Sohn erscheinen, aber ich könnte ja einer seiner Arbeiter werden. Denen geht's viel besser als mir hier. Und dann geht er nach Hause. Und dieser Vater ist ein Sinnbild für Gott. Gott liebt uns mit einer verzweifelten Liebe. Und der Vater, der geht jeden Tag so ein bisschen aus dem Haus raus und schaut die Straße runter, ob da nicht doch jemand käme. Und tatsächlich, eines Tages ist da so ein kleiner Punkt, der wird immer größer. Und dann erkennt er, schaut nochmal, mein Sohn kommt nach Hause. Nun, im Orient ist es so, ältere Männer würden niemals im Leben laufen. Es ist unter aller Würde. Aber Jesus sagt, der Mann nimmt sein Kleid hoch und er rennt dem Sohn entgegen. Er pfeift auf seine Würde. Sein Herz schlägt wie wild, voller Liebe für diesen Kerl. Dann wirft er sich um den Hals dieses Sohnes. Und ich sag dir eins, der hat noch nach Schwein gerochen. Das war ein Kuss. Er sagt, er hat ihn geküsst. Und der Sohn sagt, Vater, das bitte nicht, das kann ich gar nicht annehmen. Wenn du wüsstest, was ich gemacht habe, du würdest Abstand von mir nehmen. Nein, jetzt feiern wir. Das ist Gott, Leute. Gott heißt dich willkommen. Gott küsst dich. Er hat dich lieb. Er will dir nahe sein. In Christus hat er das bewiesen. Und wir laden dich jetzt ein, diesem Gott zu begegnen. Im Namen des Herrn. Amen. Michi, bitte.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hoop.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.